Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu einer Sports Meets Business Spezialfolge des Mein Athlet Podcast. Mein heutiger Gast ist Simon Osifo. Simon war in der Leichtathletik-Jugendnationalmannschaft. Heute ist Simon ein international tätiger Werbeprofi und Präsident der Werbeagentur 72&Sunny mit Sitz in Amsterdam. Außerdem haben Martina Rink und er in diesem Jahr das Buch People of Deutschland veröffentlicht. Darin sind 45 Geschichten von Deutschen mit sichtbarem Migrationshintergrund versammelt. Aber wie hat es Simon geschafft, sich von der Leichtathletik zu einer internationalen Karriere in der Werbung zu entwickeln? Das erfahrt ihr in der neuesten Folge.
Die Message war erstens keine Opferhaltung. Wir sind nicht Menschen, die uns hier ducken. Und zweitens könnt ihr euch vorstellen, wenn solche Leute wie Hans Sapai, der Bundesliga gespielt hat, so beschimpft wird, wie schlimm es für jemanden sein muss, der eben nicht die Sprache spricht, der eben nicht den Status hat und nicht das Geld.
Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, herzlich willkommen, Simon.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Schönen guten Tag, Benjamin.
Ja, wir haben uns ja eben schon so ein bisschen im Vorgespräch unterhalten und ich habe dich ja auch im Intro schon ein Stück weit vorgestellt, was du heute in der Wirtschaft machst und was du auch früher gemacht hast in deiner Zeit als Sportler. Aber wenn du magst, kannst du dich auch unseren Hörerinnen und Hörern nochmal vorstellen.
Ja, mache ich sehr gerne. Simon Osifo, ich bin jetzt 43 Jahre alt und bin in Bonn im schönen Rheinland geboren. Mein Vater war Nigerianer, meine Mutter Französin. Ich bin sehr früh an die Leichtathletik rangeführt worden. Das war so ein bisschen auch ein gutes Ventil für all die Widrigkeiten, die einem so im Leben widerfahren. Und bin mittlerweile, wie gesagt, in der Werbung tätig, international und in Amsterdam. Habe eine Familie, eine Tochter und eine Frau, mit der ich zusammen hier in Amsterdam lebe. Genau.
Ja, du hast gerade gesagt, du bist rein 40 Jahre alt, 1980 geboren, in Bonn aufgewachsen, noch in der Bonner Republik, damals noch Bundeshauptstadt. Ich kann mir vorstellen, dass es damals dort eine andere Zeit war, in der du aufgewachsen bist. Magst du da vielleicht mal so ein bisschen was zu erzählen, wie es war, zu dieser Zeit ja im Rheinland aufzuwachsen?
Absolut, ja. Ich meine, erstmal ist es ja eine sehr, sehr schöne Umgebung, ne? Am Rhein gelegen, das Siebengebirge, das war das, was mich sehr geprägt hat. Da kann man auch wunderbar laufen. Und die, wenn eine Stadt auch gerade so klein ist wie Bonn und dann aber so eine große Bedeutung hat, dann ist natürlich in jeder Faser spiegelt sich das wieder. Ne? Also wenn dann Staatsbesuche da waren, waren überall die ganzen Polizisten und haben Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Der Petersberg war ja auch ein sehr beliebtes Gästehaus. Ich selbst bin ja am Friedrich-Ebert-Gymnasium zur Schule gegangen. Das war mitten im Regierungsviertel. Also da gab es ja noch so eine, ich glaube, die gibt es in Berlin wahrscheinlich auch, so eine Bannmeile. Ich glaube, das ist so die Grenze, wo Demonstrationen dann aufhören müssen sozusagen. Und das heißt, man war mittendrin statt nur dabei. SPD-Zentrale direkt gegenüber vom Schulhof. Und man hat die Bonner Republik so richtig mitbekommen. Und auf der anderen Seite war es natürlich auch, dass es eine sehr internationale Stadt war. Man hat die ganzen Diplomatenkinder teilweise in der Schulklasse gehabt. Wir hatten ja 42 Nationen unter einem Dach. Ich habe auch ein bilinguales Abitur gemacht. Damals war das Friedrich-Ebert-Gymnasium eines der ersten Gymnasien in Deutschland, die das Baccalauréat angeboten haben. Und da gab es auch eine sehr enge Partnerschaft mit Frankreich. Ich weiß noch, Mitterrand hat uns damals zusammen mit Kohl besucht, bei so einem Jubiläum, eben aus dieser deutsch-französischen Partnerschaft heraus. Genau, also der Alltag war schon sehr geprägt von Bonn als Hauptstadt. Aber ich selbst habe in Königswinter bin ich groß geworden. Das ist quasi auf der anderen Rheinseite, auf der Schelsig, wie man sagt. Da war es auch divers, aber anders divers. Also es war eine Grundschule voll mit vielen Nationen. Etwas anders als die Diplomatenkinder damals später auf dem Friedrich-Ebert-Gymnasium. Es war mehr natürlich viele Arbeiterkinder, viele Türken, viele Russen, viele. Also ich glaube, wir hatten vier, wie würde man sagen, autochthon Deutsche oder Bio-Deutsche in unserer Klasse und der Rest waren Ausländer. In dem Sinne ist meine ganze Kindheit und Jugend immer sehr international schon gewesen, ja.
Und dann hatte ich irgendwann in der Schule eine Klassenkameradin oder einen Klassenkamerad angequatscht. Die hast du nicht mal Lust mit zur Leichtathletik gekommen oder zu kommen? Oder wie hat sich das dann bei dir entwickelt?
Ich muss sagen, das hat sehr früh angefangen. Ich habe, glaube ich, mit 5 oder so. Im Grunde genommen habe ich erstmal mit so einer klassischen Turngruppe, Gymnastikgruppe angefangen und das war eigentlich mehr so, dass meine Mutter einen Tipp bekommen hatte von Leuten, dass das doch vielleicht ganz gut wäre für die. Ich meine, ich hatte ja einen Bruder auch, der 4 Jahre jünger ist. Und wir wurden dann da erstmal in diese Gymnastik- oder Turngruppe angemeldet. Und dann gab es einen ganz natürlichen Flow, dass viele dann in die Leichtathletik gewechselt sind. Ja.
Gab es da einen Grund?
Ehrlich gesagt nicht. Aber wenn man sich mal überlegt, also wie gesagt, ich meine, unsere Situation war recht simpel und humble. Mein Vater ist ja relativ früh verstorben, also da war ich 10 Jahre alt. Wir hatten jetzt auch nicht so die riesen finanziellen Möglichkeiten. Und wenn man sich anguckt, welche Sportarten, welche Komplexitäten mit sich bringen, was Ausrüstung, was finanzielle Geschichten anbetrifft, da war Leichtathletik perfekt. Da hat man sich damals bei dem Turn- und Spielverein Ober- und Niederdollendorf 1913 e.V. in Königswinter angemeldet und konnte dann Leichtathletik machen, aber man konnte auch Handball spielen. Das habe ich zwischendurch auch gemacht. Also mit einem ganz geringen Beitrag und mit wenig Materialaufwand viel Sport genießen. Und toll fand ich natürlich auch, dass es direkt mehrere Sportarten waren, weil ich bin ja nicht als Mittel- und Langstreckenläufer gestartet, sondern ich habe ja Weitsprung, Hochsprung, Sprint lernen dürfen. Und das Tolle war, dass man im Grunde genommen so eine Art Grundausbildung für alle Sportarten mitbekommen hat. Ne?
Aber gab es irgendwann einen Schlüsselmoment, nachdem du dich auf den Laufbereich Mittellangstrecke konzentriert hast? Weil gesagt, am Anfang springt man zwangsläufig erstmal über Bananenkisten, deckt die komplette Bandbreite der Leichtathletik ab. Aber meistens kommt ja dann doch irgendwann eine Zeit, in der man sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf eine bestimmte Disziplin, es sei denn, ich werde Mehrkämpferin oder Mehrkämpfer.
Genau, ich glaube, das ist ja so üblich, dass man in den jungen Jahren versucht, multidisziplinär unterwegs zu sein, einfach um diesen Entwicklungsprozess nicht zu beeinträchtigen. Ne? Gerade beim Laufen ist es ja so, dass die Grundschnelligkeit nur begrenzt, verbesserbar ist. Und solange man jung ist, sollte man sozusagen nicht zu früh auf die langen Strecken gehen, weil man dann insgesamt sozusagen langsamer wird. Und am Ende ist es ja auch so eine Sache des Erfolges. Ne? Man ist immer dahin gezogen, wo man am meisten Siege einfährt. Und es war sehr, sehr schnell klar, dass ich fürs Sprinten an sich jetzt einfach zu langsam war. Und bei mir persönlich, glaube ich, war es einfach so, ich bin von der Natur her schon auch jemand, der gerne sich durch Arbeit Sachen erkämpft. Und du konntest da das mangelnde Talent eigentlich durch Disziplin und Hartnäckigkeit gut ausgleichen. Das habe ich früh gemerkt. Und das war dann mein Ding. Und deswegen 3000 Meter damals in der Jugend war so meine Parabeldisziplin. Also damals noch dann ohne Hindernisse, sondern wirklich die 3000. Da habe ich auch meine größten Erfolge eingefahren. Und dann später war es dann 5000, 10.000, Halbmarathon, das, was mich ja so gereizt hat.
Ja, und du hast gesagt, du warst so ein Arbeitstier, das war das auch, was dir so an der Leichtathletik gefallen hat. Ist das so ein Punkt, dass wenn man zielstrebig auf etwas hintrainiert und auch eine gewisse Leistung, wenn man was in die Leichtathletik reinbringt, in das Training, dass dann auch am Ende des Tages was rauskommt? Oder gab es noch andere Punkte, warum neben natürlich den Erfolgen das Ganze so reizvoll für dich war?
Ja, also erstmal war es für mich so eine, auch, ich sag mal, als junger Mensch so ein gutes Ventil. Wie gesagt, mein Vater war ja gestorben gerade 1990 und ich habe mich da so ein bisschen, glaube ich, auch reingeflüchtet. Also psychologisch würde man das wahrscheinlich als Coping-Mechanism betrachten. Ich habe sehr, sehr viel trainiert und das hat mir schon was gegeben. Auf der anderen Seite war es ja auch so, ich bin ja halb weiß, halb schwarz, irgendwie in einer Zeit aufgewachsen, wo es noch nicht so viele Diversity-Taskforces gab. Und wo es schon auch so war, dass man mit so einem latenten Rassismus groß geworden ist. Und ich glaube, dass die Leichtathletik mir so eine Bühne gegeben hat, wo ich eine Anerkennung bekommen habe, die mein Selbstbewusstsein sehr gestärkt hat, weil es einfach da nicht mehr so wichtig war, wie du aussiehst, woher du kommst, was du tust, sondern einfach nur, was du hinlegst. Ne? Und dann natürlich diese Komponente, dass man lernt, in etwas zu investieren und dann Freude daran hat, langfristig das auch zu ernten. Ne? Also und dieses, dass es vielleicht sich nicht direkt bemerkbar macht, aber man lernt so auch geduldig zu sein, weil Leichtathletik ist ja nichts, wo man hingeht und direkt ein Tor schießt und sofort diese Gratifikation hat, sondern es ist wirklich ein Prozess und irgendwann über die Jahre kommen dann die Erfolge und es geht auch lange Zeit vielleicht nicht voran, bis dann plötzlich wieder so eine Leistungsschub kommt. Und das habe ich dann doch, dieses Vertrauen in sich selbst, dass es irgendwann klappt. Und das ist, glaube ich, analog zum Leben, was sehr wichtig ist und gerade in jungen Jahren dann ein toller Mechanismus, den man da antrainieren kann.
Ja, ein Punkt, den du jetzt angesprochen hast, dass man das in der Leichtathletik im Prinzip eher so eine, wie kann man das am besten beschreiben, Das spielt jetzt keine Rolle. Wo kommst du her? Wie siehst du aus? Das interessiert die Uhr oder die Weitmessanlage nicht. Das ist, da ist keine Jury, die dann vielleicht nochmal nach Sympathie oder sonst was entscheidet, ob du eine Sache gewinnst oder verlierst, sondern du bist für deine Leistung verantwortlich und wenn du eine gute Leistung bringst, dann kannst du auch den Sieg nach Hause bringen. Das war für mich auch etwas, was mir wirklich viel für die bei der Leichtathletik gegeben hat. Ich habe früher Fußball gespielt, da gibt es manchmal Entscheidungen vom Schiedsrichter, die fragwürdig sind und diese Sachen hast du auch gerade im Kurzsprint oder im Laufbereich nicht. Also da gibt es nicht diese Einflussnahme von außen und man wird auch, würde ich sagen, fairer belohnt für Sachen, die man sich ehrlich erarbeitet hat.
Absolut.
War das, ist bei dir auch so ein Punkt, der dir da den Drive gegeben hat?
Absolut. Also man hat das Gefühl, es ist eine ehrliche Sportart und es ist ein Safe Space in dem Sinne. Ne? Und auch Thema Repräsentanz. Bei der Leichtathletik hattest du immer mal zwischendurch Menschen, die auch mal ja, aus dem Rahmen fallen und vielleicht eine dunklere Hautfarbe haben. Das hattest du, also hatte ich im Alltag, wie gesagt, in der Grundschule zwar verstärkt schon, dass Menschen mit Migrationshintergrund waren, aber je mehr ich mich in das normale Leben entwickelt habe, war es natürlich schon so, dass man nicht sich so repräsentiert gefühlt hat. Und bei der Leichtathletik war es der Fall. Und ja, es ist auch, ich glaube, von den Werten, die da so vorgelebt werden, das ist ja auch eine gewisse Demut. Ne? Also klar, wie gesagt, ich glaube, die Sprinter haben immer ein bisschen mehr Show gemacht, weil da war ein bisschen mehr Ego im Spiel. Oder ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin jetzt ein bisschen befangen als Mittel- und Langstreckler. Aber ich glaube, unterm Strich ist der Leichtathlet an sich ein sehr demütiger Mensch, der im Kollektiv, obwohl es ja eine Einzelsportart ist, im Grunde genommen auch im Kollektiv denkt. Und ich fand die Atmosphäre bei Leichtathletik-Wettkämpfen, muss vorstellen, das sind ja Wettkämpfe, man ist Konkurrenten. Und irgendwie war es auch egal, wer von welchem Sportverein. Es haben sich ja Freundschaften über die Sportvereine hinweg irgendwie. Ich bin mit vielen auch jetzt noch in Kontakt. Also ja, das war einfach so ein bisschen Happy Place, glaube ich, für mich damals der Leichtathletik. Ist natürlich auch, ich glaube, vom Audience her, also von den Menschen, die ihre Kinder zur Leichtathletik schicken, sehr privilegiertes Umfeld, auch wenn jetzt nicht der Tennisclub oder der Golfclub, aber vielleicht eher sogar noch intellektuell eine andere, sag ich mal, ja, Art von Mensch. Auf jeden Fall fand ich es immer sehr angenehm, ja.
Was ich im Intro auch schon angesprochen hatte, das war, dass du das Ganze auch sehr leistungsmäßig über einige Jahre betrieben hast. Deswegen so meine Frage, was waren denn über die Jahre hinweg so deine größten Erfolge und gibt es noch einen Wettkampf, an den du auch heute noch manchmal denkst? Also ich habe in den anderen Folgen häufig die Frage, was war dein bisher schönster Wettkampf, also der mit den schönsten Emotionen?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe so ein bisschen Imposter-Syndrom. Ich war, glaube ich, nie, also wenn ich mir so die deutschen Bestenlisten angucke, ich habe es zwar immer wieder mal so in die Top 10 geschafft, ich war ja auch 1997 dann deutscher Vizemeister über 3000 Meter in Lüdenscheid und dadurch habe ich mich für die U17-Nationalmannschaft qualifiziert, war auch dann im Bundeskader. Aber dann, wenn man ganz ehrlich ist und man sich die Entwicklung auch von anderen KameradInnen und so anschaut, ich glaube, da waren viele doch sehr viel talentierter. Ich glaube, ich habe das Maximum aus meinem Talent rausgeholt. Ich war sehr gut im Konvertieren sozusagen, aus meinen Möglichkeiten. Es gab natürlich wenige, die aus ihren Möglichkeiten so viel gemacht haben wie ich. Aber ich war, glaube ich, nicht so das Übertalent. Und deswegen war es auch smart, dass ich dann irgendwann jetzt mein Studium oder meine Karriere deswegen nicht aufs Spiel gesetzt habe, sondern sehr früh den Stecker gezogen habe. Und ich bin dann nochmal bei den deutschen Straßenlaufmeisterschaften in Freiburg, glaube ich, Achter bei den Junioren geworden im Halbmarathon. Da bin ich irgendwie eine 1:10 gelaufen, für die sich ein bisschen auskennen. Ne? Das ist, ja, für mich war das natürlich schon toll. Also da bin ich bei 15 Kilometer in 49 Minuten irgendwie durchgelaufen und so, das ist einfach nicht mehr dran zu denken in heutiger Zeit. Also ich würde sagen, dieser Wettkampf, den erinnere ich mich noch sehr stark, den Freiburger Lauf und das ist damals ja auch Dieter Baumann noch gelaufen und Oliver Münzler und wie sie alle heißt, Martin Beckmann, Maximilian Bahn, genau. Und aber bei dem 3000-Meter-Lauf war das Spezielle, dass ich, glaube ich, die 14-beste Zeit hatte. Also es gab eben diese Qualifikationslaufe und ich war quasi jetzt von der Leistung her 14. Und ich habe mich aber irgendwie qualifiziert, bin als letzter noch in den ersten Lauf gekommen und hab dann gab's ein taktisches Rennen. Ich weiß nicht warum. An dem Tag sind keine von den Top-Leuten ihre Bestzeiten gelaufen. Nur ich. Und das war so ein taktisches Rennen, dass es halt nicht so schnell angelaufen ist, ja. Und ich bin hinten raus, habe ich halt dann noch im, den letzten 400 Metern auch viele noch überholen können und bin dann quasi im Fotofinish noch Zweiter geworden. Und ja, das war ein sehr, sehr spezielles Rennen. Das hat ja so ein bisschen auch alles verändert. Ich bin ja dann nominiert worden für die U17-Nationalmannschaft. Ich war noch nicht mal Deutscher, ich hatte keine deutsche Staatsangehörigkeit. Ich musste mich dann schnell einbürgern lassen. Es war ja ein Riesentraum, einfach mal mit dem Adler auf der Brust zu laufen. Und für mich, das Rennen war einfach so ein bisschen total komisch, weil unter normalen Umständen, wenn du dir die Performance anguckst, wäre ich so Sechster, Siebter, Achter geworden. Aber ja, ich war, glaube ich, ein guter Taktiker. Und genau, deswegen erinnere ich mich an Lüdenscheid auch noch sehr stark.
Ja, ich glaube, das macht auch immer so ein Stück weit den Reiz in der Mittel- und Langstrecke aus, dass dann auch mal die Taktik damit reinfließen kann. Und das ist so einfach, ich sag mal, so Meisterschaftsrennen ist zum Beispiel so ein Schlagwort, was dann immer fällt, wo dann viel taktiert wird oder dann erstmal das Ganze langsam angegangen wird. Und dass du dann einfach auch taktisch deine Chance genutzt hast, um dann da den zweiten Platz zu holen.
Ja, absolut. Also genau. Und wie gesagt, ich glaube, mehr war einfach nicht drin. Und deswegen, ich habe es aber sehr genossen, immer mal wieder auch bei tollen, ich wurde dann auch eingeladen bei so einem Sportfest, wie sagt man das, im Vorprogramm, ne, beim ASV Köln, bei dem großen Sportfest oder so, bei internationalen, auch in Troisdorf gab es ein internationales Sportfest, wo auch die Kenianer da waren und Lars Riedel und wie sie alle hießen. Und es war natürlich toll, oder Frank Busemann ist dann gestartet und du durftest dann da ja auch deinen Wettkampf absolvieren und hattest deine Akkreditierung. Und ja, ich glaube, es gibt nichts Schöneres für junge Athleten, mit ihren Idolen aus dem Fernsehen dann zusammen auf dem Platz zu stehen, ne?
Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres für eine Sportlerin oder einen Sportler, wenn man nach seiner Karriere sagen kann, ich habe aus meinem Talent alles herausgeholt. Weil oft ist es ja dann so, dass man vielleicht nochmal so ein bisschen mit sich hadert, irgendwie, dass wenn die Umstände anders gewesen wären oder dieses oder jenes passiert wäre, hätte ich vielleicht nochmal ein bisschen schneller laufen oder sprinten können. Aber wenn du sagst, rückblickend habe ich mein Talent voll ausgeschöpft und bin absolut zufrieden mit meiner sportlichen Karriere, ist es, glaube ich, ein Geschenk des Sports.
Ja, also die Frage ist halt auch, ne, will man das komplett maximieren? Ne? Also ich glaube, nee, man hätte noch mehr rausholen können. Aber es geht ja immer um den Preis, den man dafür zahlt. Also das ist ja wie so eine Kurve in der Mathematik. Und man muss ja gucken, wo ist jetzt der Grenznutzen abnehmend. Also ich hätte noch wahrscheinlich ein bisschen mehr erreichen können. Aber dann hätte ich wahrscheinlich in meiner beruflichen Karriere einen schwierigen Stand gehabt. Ich habe quasi das da maximiert, aufhören, wenn es am schönsten ist sozusagen, und habe quasi die ganzen charakterformenden Effekte der Leichtathletik mitgenommen in den Boardroom. Und ich glaube, ja, das war perfekt. Also ehrlich gesagt, ich sehe ja auch andere, die dann ein bisschen erfolgreicher waren als ich, aber dann auch nicht so erfolgreicher, dass sie dann wirklich davon leben konnten. Und die haben aber definitiv es dann schwerer gehabt, beruflich Fuß zu fassen. Also die konnten dann immer sehr gut in den Sportbereich gehen, entweder ins Sportmarketing oder bei einem Verein oder Physiotherapie, aber waren trotzdem so ein bisschen eingeschränkt, ne? Weil die da ihr Netzwerk hatten, weil die da auch gewertschätzt wurden. Und ich hatte das Glück, ich konnte dann ganz normal meine internationalen Praktika machen und ja, in der Werbebranche mich komplett etablieren, losgelöst vom Sport. Und da bin ich sehr froh, dass ich das auch gemacht habe.
Ja, erzähl mir gerade doch gerne mal von dieser Übergangszeit oder von deiner Anfangszeit dann im Berufsleben mit den Praktikas. Du warst ja auch international sehr viel unterwegs. Das würde mich nämlich auch mal interessieren.
Ja, also wie du schon angedeutet hast, man übernimmt ja so ein bisschen das Mindset aus dem Training für alles. Also man ist ja ein Mensch und man legt ja nicht seinen Style ab. Und ich habe dann für mich einfach die Schuhe ausgezogen und habe, ich sag mal, in dieser Berufswelt genauso hart trainiert. Ja, also ich hatte zum Beispiel Semesterferien. Ich habe ja erstmal BWL studiert an der Uni Köln, bin dann an die Rheinische Fachschule gegangen. Es war ein bisschen verschult, dann habe ich auf Medienökonomie spezialisiert und ich habe insgesamt 6,5 Jahre studiert. Da hattest du halt immer wieder 2 Monate Semesterferien. Ne? Und ich habe jede Semesterferien ein Praktikum gemacht. Wirklich knallhart. Ich habe 10 Stück gemacht am Ende und habe da wirklich auch dann, das war wieder diese Sache mit dem sich wohlfühlen. Ne? Immer wenn ich auf dem Sportplatz stand, hat meine Hautfarbe eine geringe Rolle gespielt und ich war total frei. Und dieses Gefühl hatte ich eigentlich nur immer dann, wenn ich auch in internationalen großen Städten war. Also zum Beispiel wie London oder so. Und ich habe dann gemerkt, ach guck mal, wenn ich in den Semesterferien Praktika mache, dann kann ich vielleicht meine Semesterferien um 1 Monat verlängern. So 3 Monate, das haben die Firmen gerade noch so akzeptiert, dass das für die auch Sinn macht. Und da bin ich tatsächlich in jungen Jahren nach London, nach New York, nach Peking, nach Brüssel, auch nach München und nach Berlin und habe dann für so große Firmen wie Sony und AOL und ProSiebenSat.1 ja, Praktika gemacht oder auch Ogilvy, die große Werbefirma, bei der ich ja dann auch am Ende gelandet bin. Ne? Und da hat sich so eine Ehrgeiz entwickelt und wie gesagt, wie in der Mittel- und Langstrecke, einfach schön Einheiten knallen sozusagen und gucken, dass man sich immer verbessert und vor allen Dingen auch Feedback, weil ich glaube, was man in der Leichtathletik lernt, ist diese Demut. Also jeder, der sich mal auf Video hat anschauen müssen, wie er tatsächlich läuft. Man fühlt sich ja immer so ein bisschen wie Haile Gebrselassie oder wie Usain Bolt. Und wenn man sich das auch wieder anguckt, ist es ganz schön humiliating, erniedrigend. Und diese Resilienz, wirklich Niederschläge einzustecken und sich anzuhören, was man alles besser machen könnte und auch vielleicht nicht das Selbstbewusstsein immer zu haben bei den Rückschlägen und dann wieder aufzustehen. Genau, und das ist ja im Berufsleben auch so. Man hat überhaupt keine Berufserfahrung, man hat auch teilweise einfach noch nicht die Persönlichkeit, die man vielleicht braucht, weil man sehr jung ist und man kennt sich selbst nicht und ist dann diese Businesswelt, wo jeder immer so dir das Gefühl gibt, die haben alles irgendwie schon rausgefunden und wissen, wie es geht. Und genau, und ich bin daran gewachsen und das war auch so ein Umfeld, wo dann die Performance so wichtig war für die Menschen, dass dann auch meine Hautfarbe da auch nicht so eine Riesenrolle gespielt hat, zumal auch in London, New York einfach auch viel mehr Menschen unseres, sag ich mal, Teints rumlaufen. Und das war was, was mich dann richtig angefixt hat. Und da habe ich gemerkt, ach guck mal, hier ist so ein bisschen wie in der Mittel- und Langstrecke, wenn du musst nicht der Smarteste in the room sein, wenn du aber an dir arbeitest und dein Talent freilegst und auch einfach dich davon leiten lässt, was dir Spaß macht, wo du so ein bisschen Leidenschaft hast, dann kannst du ja erfolgreich sein. Und wenn du, wie gesagt, so ein bisschen unterprivilegiert startest, dann ist ja jeder kleine Erfolg ein riesengroßer Schritt in eine ganz andere Welt. Und da war so diese intrinsische Motivation schon sehr, sehr hoch. Ja.
Du hast gesagt, deine Hautfarbe hat insbesondere dann in diesen großen internationalen Städten keine Rolle gespielt. Hattest du da auch Vorbilder, sag ich mal, in den großen Konzernen? Oder warst du dann da oft der Erste?
Ich war da oft der Erste. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das muss man sehr differenziert betrachten, ne? Weil es entsteht sehr schnell der Eindruck, als gäbe es in London und New York keinen Rassismus, als wären die ganzen Wirtschaftssphären rassismusfreie Räume. Das ist natürlich überhaupt nicht so, sondern Rassismus ist ja so etwas, das hat eine ganze Bandbreite. Es fängt halt sehr latent und subtil an und hat was mit unbewussten Vorbehalten zu tun und geht dann rüber in extremere Versionen. Also je mehr Repräsentanz man hat, desto weniger fühlt man sich als Außenseiter, weil man sich selbst halt sieht. Und das ist halt in Deutschland weniger der Fall als in London, New York. Aber trotzdem ist es natürlich auch da so, dass man im Zweifel der Einzige oder eine der wenigen ist, die gerade auch, ist es ja, Werbung ist jetzt auch in den Einstiegsjahren jetzt nicht ein glamouröser, das kann man sich im Grunde genommen nur leisten, wenn man auch aus einem guten Hause kommt, weil viele haben ja dann noch einen Studentenloan abzubezahlen und das sind ja auch Städte mit hohen Lebenshaltungskosten. Und viele Menschen mit Migrationshintergrund gehen ja dann bewusst in, sag ich mal, Einstiegsszenarien, wo man mehr Geld macht und schneller selbstständig ist, als dass man jetzt da den harten Weg geht. Und deswegen hatte ich da jetzt auch jetzt nicht unbedingt Riesenvorbilder. Also ich muss sagen, die letzten 10 Jahre haben schon einiges verändert und auch gerade jetzt nach George Floyd. Ich habe jetzt zum ersten Mal eigentlich auch C-Level-CEOs und Geschäftsführer, die auch meine Hautfarbe haben. Und das ist, glaube ich, auch international erst so. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall deutlich angenehmer, ist wie immer, ne? Also wenn man in der Provinz unterwegs ist, ist da auch eine geringere Offenheit und Toleranz als in der Hauptstadt in Berlin. Insofern, ich habe einfach immer das große Internationale gesucht. Und dadurch, dass ich ja auch, es gibt ja kein Land, wo Menschen wie ich wirklich zu Hause sind, weil ich, wenn du halb Nigerianer, halb Franzose bist, der in Deutschland geboren ist, wo ist dein Land? Keine Ahnung. Und ja deswegen, diese Städte haben aber viele Menschen mit der gleichen Situation zusammengebracht und das stärkt einen dann.
Ja, sag mal, heute bist du ja Präsident von der Werbeagentur 72 and Sunny. Ich habe in einem anderen Podcast-Interview, was ich über dich oder mit dir gehört habe, auch mir ein Stichwort aufgeschrieben, das Stichwort Diversity. Und da hast du gerade eure Werbeagentur als so ein Stück weit herausragend auch nochmal hervorgehoben, weil das bei euch ein wirklich zentrales Thema ist.
Absolut, ja. 72 und Sunny generell als Firma ist so, dass wir sagen, Diversität ist gehört nicht in die Personalabteilung oder in irgendwelche Hochglanzkonzepte, sondern das gehört ins Zentrum unserer Unternehmensführung. Das heißt, es sind Werte, die wir einfach leben wollen. Das ist, da sollte es auch in idealer Weise nicht irgendwie eine Taskforce zu geben, sondern in jedem Schritt, also wie wir unser Office designen, wie wir unsere Kunden behandeln, wie wir unsere Mitarbeiter behandeln, es muss überall durchscheinen. Und also Diversity ist ja nicht nur die eine Seite der Medaille, Inclusion gehört ja auch dazu. Also wenn du ganz viele verschiedene Menschen einstellst, wie fühlen die sich eigentlich bei dir? Und genau, und das ist für mich etwas, wo ich zwar sehr leidenschaftlich bin, aber ich sehe das eigentlich mehr als ein Leadership-Thema, als jetzt als ein Diversity-Thema. Das Diversity, dieser Begriff ist natürlich ein bisschen überstrapaziert. Und das andere ist, dass Amsterdam einfach als Stadt, ist ja auch so eine Handelsstadt gewesen und immer schon, sehr divers ist und hat natürlich auch den Vorteil, dass es ein kleines Land ist und dass sozusagen die lokale Kultur gar nicht so dominant ist. Ne? In so Städten wie London, Berlin oder Paris, egal wie divers so eine Mannschaft aussieht von außen, am Ende dominiert schon die lokale Kultur. Und dafür sind die Niederlande zu klein. Wir haben jetzt zum Beispiel in unserer internationalen Firma 80% internationale Menschen und nur 20% Niederländer. Und da haben wir eine ganz andere Empathie für die Märkte, mit denen wir zusammenarbeiten und auch für unsere Kunden. Und genau, und das ist mir besonders wichtig. Und das ist das, was, glaube ich, 72 und Sunny auch in Europa absolut besonders macht.
Du hast gesagt, dir ist dann auch wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich abgeholt fühlen und wohlfühlen. Wie holt man in solchen Punkten da das Feedback ein? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man als Vorgesetzte dann mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht, dass es dann manchmal, also es ist schwierig, dann manchmal ein ehrliches Feedback zu bekommen. Oder wie läuft sowas ab?
Ja, ich glaube, es gibt wenig irgendwie so, sag mal, die perfekte Formel oder so. Aber ich glaube, es hat was mit Kultur zu tun. Kultur in einem Unternehmen bestimmt, wie sich Menschen intuitiv auch verhalten. Und sie schauen sich das ja ab. Das heißt, das muss von oben kommen. Und oft ist es so, wenn die Kultur nicht gut ist, dann hat das damit zu tun, dass das Management vielleicht einfach vielleicht sehr gut in dem ist, was sie tun müssen, mit Zahlen umgehen und Entscheidungen treffen. Aber vielleicht sind sie menschlich gar nicht so sensibel. Und ich glaube, was wir bei 72 versuchen, ist, aus den Führungspositionen heraus eben viel mit Empathie und mit Compassion zu führen und dadurch ein Umfeld zu schaffen, wo die Menschen untereinander auch sich eben stärken. Weil es muss ja gar nicht so sein, dass der Chef direkt mit, dass man sich beim Chef ausheulen muss, sondern wenn man sich quasi bei seinem nächsthöheren Vorgesetzten ausheulen kann oder auch Mentoren hat und sich halt traut, auch offen und ehrlich zu sein. Und genau, und ich glaube, wir versuchen einfach so ein Umfeld zu schaffen, wo wir das von oben direkt absolut vorleben und wo eine gewisse Menschlichkeit gelebt wird und wo Menschlichkeit auch nicht als Widerspruch zu Business steht. Sondern ich versuche, das ist mir auch ganz wichtig, ich versuche auch als Chef irgendwie Schwäche zu zeigen, dass ich irgendwie auch nicht unfehlbar mich sehe, sondern und auch an mir arbeiten muss. Und ich glaube, das hat einen Impact darauf, wie die gesamte Firma operiert, wenn da eine gewisse Demut auch mit am Start ist.
Und neben deinem Beruf hast du ja gemeinsam mit Martina Rink das Buch People of Deutschland herausgebracht. Das ist mittlerweile auch als Hörbuch erschienen. Das war in den Bestsellerlisten oder ist in den Bestsellerlisten von Spiegel. Was ist denn die Geschichte von diesem Buch beziehungsweise von eurem Hörbuch, was jetzt auch erschienen ist?
Genau, Martina Rink ist ja schon eine bekannte Buchautorin, die schon zwei Bücher gemacht hat, immer nach diesem Prinzip. Sie bringt ganz viele Menschen zusammen und die machen das Buch quasi gemeinsam. Damals hatte sie mit Isabella Blow, das ist ja so eine Fashion-Ikone, die damals verstorben ist, und sie hatte als ihre Assistentin so das Adressbuch von ihr Zugang zu und hat dann die Menschen da alle angerufen und hat gesagt, hey, lass uns doch als Hommage ein Buch machen. Und so ist diese Idee entstanden, Bücher gemeinsam zu machen, und die waren so erfolgreich. Martina Rink, auch wenn man es an dem Namen nicht hört, kommt aus dem Iran und ist Perserin, wurde adoptiert von deutschen Eltern, und als dann Covid kam und wir uns alle überlegt haben, was machen wir eigentlich mit unserem Leben und wozu das Ganze, hat sie sich überlegt, warum nicht dieses Prinzip auf das Thema Rassismus übertragen, und hat mich dann auch als einer von 45 Menschen im Grunde genommen angefragt ursprünglich. Sie war ja da sehr vernetzt auch in der Society, um Celebrities anzusprechen auf Partys und so weiter. Nur war es halt gerade Covid, und sie kommt da natürlich nicht auf so viele Partys. Und genau, und dann habe ich ihr ein bisschen geholfen, aus meiner, sag ich mal, Business-Seite heraus Menschen anzusprechen. Und irgendwann habe ich mich dann so auch in dieses Thema reingesteigert, dass sie gesagt hat, komm, Sam, wir machen das Buch zusammen. Wir sind doch so ein gutes Team und ergänzen uns auch. Und ja, da bin ich sehr dankbar. Und dann haben wir im Grunde genommen 45 Geschichten eingesammelt von Menschen, die alle deutsch sind, aber einen sichtbaren Migrationshintergrund haben, die uns ihre Diskriminierungserfahrungen erzählen, aber eben nicht jetzt nur so mit Moralkeule und negativ, sondern wir haben uns Menschen ausgesucht, die auch für Optimismus stehen und die ja einfach ein Anliegen haben und sagen, ne, wir sind zwar jetzt in privilegierten Situationen, aber unsere Journey war ja unnötig hart und wir wollen für andere Menschen ja so eine Sensibilisierung in der Mehrheitsgesellschaft erzielen, damit diese Geschichten eben ja auch an die breite Masse kommen, weil viele haben irgendwie das Gefühl, wenn jetzt gerade nicht ein Asylantenheim brennt, dann ist Rassismus ja eigentlich nicht so ein Riesending. Und wenn man sich dieses Buch People of Deutschland mal anschaut, dann wird man sehr, sehr verwundert sein von dieser Bandbreite, ne, von Mikroaggressionen, Unconscious Bias auf der einen Seite bis hin zu einer Dame wie Serpil Unvar, die in Hanau ihren Sohn verloren hat aufgrund eines rechtsterroristischen Anschlags. Und genau, dieses Buch ja, hat uns auch sehr viel Freude gemacht, weil wir in der Community quasi jetzt auch so viele Menschen kennenlernen durften. Also weil du fragtest ja auch, ob ich irgendwelche Vorbilder hatte. Ja. Hatte ich ja wenig. Und ich habe allein in dem Buch jetzt ganz viele Vorbilder kennenlernen dürfen. Und das ist natürlich eine große Ehre für mich. Ja.
Was war im Entstehungsprozess dieses Buches für dich so am einprägsamsten? Das macht ja irgendwas mit einem.
Absolut. Das einprägsamste war, dass Martina mich halt fragte, schreib doch mal eine Geschichte runter, also von deinen Erfahrungen. Und ich brauche aber nur so 5 bis 6 Seiten, weil wird ja ein Buch mit mehreren Leuten. Und ich hatte dann irgendwann so 24 Seiten zusammen und habe gemerkt, nicht nur das Volumen, sondern auch, was es mit mir gemacht hat. Ich habe nämlich, glaube ich, es gibt unterschiedliche Art und Weisen, mit so Sachen umzugehen. Ich war der Typ Mensch, der das sehr ignoriert hat und mich auch vielleicht selbst gegaslightet hat, würde man heute sagen. Ja, ich habe quasi mir selbst eingeredet, dass ich eigentlich mit Rassismus überhaupt kein Problem habe. Und ne, so nach dem Motto, hier, wir sind eine Leistungsgesellschaft, ich bin Mittel- und Langstreckler, hier wird geackert und dann wirst du schon erfolgreich werden. Und wenn jemand da ein Problem mit hat, dann liegt es vielleicht auch an ihm. Und die Leute haben dir ja auch immer gespiegelt, dass man da sich das einbildet, wenn einem was passiert ist und man hat das erzählt, dann was man so, ja, es passiert mir auch oder bla bla bla. Und wenn du jahrzehntelang davon ausgehst, ne, dass das eigentlich jetzt nicht so ein Thema ist, was du ansprechen darfst, wo du Schwäche zeigen kannst, wo du vulnerabel sein kannst, dann glaubst du irgendwann selbst dran. Ne? Und als George Floyd passiert ist, das war ja zu der Zeit dann irgendwann, als sich das alles, dann hat plötzlich die Mehrheitsgesellschaft angefangen, ja zu sagen, ja, Moment, vielleicht haben wir ja doch ein Problem. Und als ich mit dem Buch zum ersten Mal wieder zurückgegangen bin in meine Zeit als junges Kind, ne, wie war das, als ich damals in Geschäfte gegangen bin und man direkt mich kriminalisiert und dachte, ich hätte was geklaut und so weiter, ne? Wie war das, als ich als Student im Regionalexpress innerhalb einer Woche 3-mal nach dem Lichtbildausweis gefragt wurde, während meine Kommilitonen in 6 Jahren Studium das vielleicht nur 2 bis 3-mal erlebt haben, ne? Oder wie ist das, wenn du irgendwie mit deinem Dienstwagen random ständig bei Polizeikontrollen rausgewunken wirst und, ne? Und also es sind alles so Sachen. Ja, und die haben ja auch bis heute nachgewirkt, ne? Also zum Thema Geschäfte. Und da habe ich nämlich auch in diesem Buch gemerkt, andere haben genau die gleichen Geschichten. Und du dachtest immer, ich bin der Einzige zum Beispiel, der heute noch, wenn er etwas im Geschäft nicht findet, keine Ahnung, in so einem DM-Markt oder so, weil es ausverkauft ist, dann trotzdem irgendwie noch so einen Tic-Tac oder so kauft, weil dieses Gefühl, ohne was gekauft zu haben, rauszugehen, mich so unbehaglich macht, weil die Blicke der Kassiererin damals zumindest immer mir suggeriert haben, ne? Und ich habe mir schon eingebildet, das piept jetzt, obwohl ich hatte nichts geklaut. Ja, also das ist so ein Mindfuck, Entschuldigung. Aber und genau, und das sind so Sachen, die nimmst du dein Leben lang mit. Und genauso im öffentlichen Nahverkehr, wenn du, keine Ahnung, dich hinsetzt und eine ältere Dame vor dir hast, dann weißt du genau, die wird jetzt ihre Tasche irgendwie zu sich ziehen. Also bist du besonders freundlich und besonders empathisch und gehst in so eine Antipetition. Also da waren ein ganzer Rattenschwanz an Themen, die ich beiseite gesteckt habe und die durch dieses Buch für mich persönlich ich nochmal aufarbeiten musste. Ja.
Also du hast nach dem Buch dann auch nochmal wirklich das Ganze reflektiert, weil das ist, wenn du sagst, du hast es dein Leben lang im Prinzip so beiseite geschoben und dann durch diese Geschichten, die das sind ja alles Prominente, die darüber berichten, wobei ich glaube, man muss nicht prominent sein, um diese Geschichten erzählen zu können. Ich glaube, da könnte man jeden in Deutschland fragen mit einer auffälligen Migrationshintergrund will ich noch nicht mal sagen, sondern jemand, der aus der Masse heraussticht, dass ich glaube, jeder diese Geschichten
absolut
erzählen.
Absolut, das haben wir auch gemacht. Ne? Also die Hälfte der Leute ist gesichtsbekannt, sag ich mal medial, ne? So Echo Fresh, Joy Denalani, genau, auch PolitikerInnen sind dabei und Düzen Tekal. Aber die andere Hälfte sind Menschen, die zwar in ihrem Feld vielleicht sogar Influencer sind oder Micro-Influencer, aber die kennt jetzt erstmal so in der breiten Masse keiner. Ne? Und uns war auch wichtig zu sagen, trotzdem sind sie alle sehr privilegiert, weil sie haben alle einen hohen Bildungsgrad, sind sehr erfolgreich. Nur die Message war erstens keine Opferhaltung. Wir sind nicht Menschen, die uns hier ducken. Und zweitens könnt ihr euch vorstellen, wenn solche Leute wie Hans Sapai, der Bundesliga gespielt hat, so beschimpft wird, wie schlimm es für jemanden sein muss, der eben nicht die Sprache spricht, der eben nicht den Status hat und nicht das Geld. Das heißt also, eigentlich ist das ja eine gute Methode, um Leuten zu zeigen, wie schlimm Rassismus ist, weil wenn diese Menschen schon, wenn eine Nikita Thompson, ja, die irgendwie mit Heidi Klum zusammenarbeitet und so weiter, wenn die schon so Erlebnisse hat, dann wirst du gar nicht wissen, wie das für andere Menschen ist. Und genau. Aber uns war auch wichtig, dass, weil wir haben ja eine gewisse Urgency, ne? Also AfD ist gerade irgendwie bei fast 20% bundesweit, im Osten bei über 30%. Und das Problem ist ja, diese Antirassismus-Bewegung ist ja sehr irgendwie auf Menschen gemünzt, leider, die schon überzeugt sind im Grunde. Ja? Also es ist ja selten der Fall, dass jemand aus der schweigenden Mitte plötzlich sagt, so, ich kaufe mir jetzt so ein Buch. Und mit People of Deutschland wollten wir etwas kreieren, was auch ja niedrigschwellig ist, wo du sagst, okay, das sind 5 bis 6 Seiten jeweils. Ich kann das also wie so snackable Content zwischendurch mal lesen. Ich kann es wieder beiseite legen. Und da sind tolle Bilder drin. Sammy Hart, der Fotograf, war ja so freundlich und hat uns da assistiert. Und wir haben ganz tolle Porträts gemacht. Und wir haben gedacht, okay, wenn da so eine popkulturelle Komponente ist, da ist ja ein anderer Anreiz nochmal, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Und vielleicht so als kleine Einstiegsdroge in den Antirassismus. Und genau, und das ist uns, glaube ich, so ein bisschen gelungen. Also es ist ja auch ein Spiegel-Bestseller geworden. Und wir müssen jetzt aber weiter Gas geben. Ich kann nur alle dazu auffordern, dieses Buch zu kaufen und es auch zu verschenken. Es geht natürlich auch nicht alles in unsere Tasche. Ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht der Sinn, sondern German Dream ist eine Bildungsinitiative, bei denen WertebotschafterInnen in Schulen gehen und quasi ganz am Anfang des Prozesses versuchen, über Demokratie aufzuklären und quasi Rassismus an, den Nährboden von Rassismus schon zu eliminieren. Und genau, und das ist auch der Spirit dieses Buches. Ne? Es geht wirklich um Aufklärung und wir wollen halt, dass unsere Kinder in einer Welt aufwachsen, die ja das nicht mehr so hat. Und nur im Moment sieht die Tendenz gerade nicht so gut aus.
Ich glaube, gerade im Moment sollte man da proaktiver wieder werden, was das Thema Antirassismus angeht.
Genau.
Wir kommen jetzt so langsam zum Ende unserer Folge und in meinen regulären Sportler-Folgen ist meine letzte Frage immer, was würdest du jungen Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Bei dir ist es, was würdest du jüngeren Hörern oder vielleicht auch ja deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Ich glaube, dass man sich unnötig einen Kopf macht und sich klein macht. Ich wünschte, ich hätte früh schon mehr Selbstbewusstsein gehabt, ich selbst zu sein. Man hat immer die Tendenz zu glauben, ich werde geliebt für das, was ich erreiche, für das, was ich erziele. Und dabei wissen wir alle, wir sollten für das geliebt werden, was wir sind. Und das ist sehr stark unabhängig von Performance und sehr stark unabhängig von Leistung. Und ich glaube, dass man, wenn man eine gewisse Maturität hat, ja auf diesen Punkt kommt, dass das eine und das andere ja auch kein Widerspruch ist, aber ja, sich einfach selbst viel früher mal akzeptieren und sagen, so, das bin ich jetzt und jetzt muss die Welt damit klarkommen, anstatt immer irgendwas hinterher zu rennen, was ja das Ideal darstellt, genau.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Simon, angenommen, du hättest selbst einen Podcast. Wer aus deinem Umfeld müsste unbedingt in diesem interviewt werden?
Gut, ich habe natürlich jetzt durch dieses Buch People of Deutschland diese 45 Menschen, wo ich ganz großer Fan bin. Ich würde die natürlich alle erstmal einladen, ja, von diesen TKL über Tyne Ricketts, Miriam Mahn und wie sie alle heißen. Aber ich will dir trotzdem mal eine Person nennen und das ist vielleicht ein bisschen überraschend, ist jetzt kein Leichtathlet, aber ich habe letztens noch mal ein bisschen über Arnold Schwarzenegger nachgedacht. Und das kommt jetzt vielleicht überraschend, aber ich muss ehrlich sagen, dann ist mir wirklich nochmal klar geworden, wie dieser Mensch es geschafft hat, zum einen Mr. Universum zu werden und im Bodybuilding alles abzuräumen. Ne? Man mag diesen Sport mögen oder nicht. Man muss erstmal so dominierend in einer Klasse zu sein. Und dann geht er weiter, wird ein so erfolgreicher Hollywood-Schauspieler und geht dann nochmal weiter und wird ein wirklich auch nicht unerfolgreicher Gouverneur. Das ist ja, guck, Kalifornien ist die, ich glaube, fünftgrößte Volkswirtschaft in der Welt. Und dieser Mensch hat es ja zumindest auch geschafft, ganz interessant, zwischen Demokraten und Republikanern irgendwie Konsense zu schaffen, um auch klimapolitisch Weichen zu stellen. Ne? Das heißt also, dieser Mensch geht hin und geht einfach in so ganz unterschiedliche Bereiche und geht einfach at the top of the world und mit einer irgendwie, ja, unapologetic irgendwie, ne? Also, und ich muss sagen, aus einem kleinen österreichischen Dorf. Und ich muss sagen, also, wenn ich die Chance hätte, mit so jemandem mich mal zu unterhalten in einem Podcast, ich glaube, das würde ich mir nicht entgehen lassen, ja.
Ich glaube, es gibt wenige, die sich so oft so komplett neu erfunden haben. Weil die Spanne vom Bodybuilder zum Schauspieler, zum Politiker, gut, da kann man dann manchmal sagen, Schauspieler und Politik ist eine gewisse Nähe da, aber nichtsdestotrotz dann auch von so einem großen Bundesstaat da der Gouverneur zu werden, das ist tatsächlich schon sehr, sehr beeindruckend.
Absolut, genau.
Simon, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unsere Folge genommen hast. Ich werde natürlich das Hörbuch und auch das Buch People of Deutschland mit in die Shownotes packen. Super, und vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke dir, Benjamin, für das tolle Gespräch. Dankeschön.
Bist du bereit, dein volles Potenzial zu entfesseln? Egal, ob du persönliche Bestleistung anstrebst oder dein Unternehmen an die Spitze führen möchtest. Ich habe die Erfahrung der Spitzensportler, die dich dorthin bringen. Mit über 240 inspirierenden Podcasts und Interviews habe ich ein fundiertes Wissen aufgebaut, das ich jetzt mit dir teilen möchte. In individuellen Gesprächen und maßgeschneiderten Workshops decken wir ungenutzte Potenziale auf und entwickeln Lösungen, um dich oder dein Unternehmen voranzubringen. Schreib mir eine Nachricht und lass uns deinen Weg zum Erfolg starten.